Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Sartori und heute heißt unser Thema Zu früh geboren, was nun? 9 Monate, genauer 40 Wochen, dauert eine Schwangerschaft in der Regel. Aber manchmal kommt das Baby eben schon früher auf die Welt. Manche werden 3 Wochen früher geboren, andere 3 Monate vor dem errechneten Termin. Dementsprechend unterschiedlich sind die gesundheitlichen Probleme der kleinen Menschen. Welche Chancen die kleinen neuen Erdenbürger haben, welchen Gefahren sie ausgesetzt sind und was in der Nachsorge zu beachten ist, darum geht es heute in unserer Sendung Sprechstunde mit dem Schwerpunktthema Zu früh geboren, was nun? Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen, Sie können sich telefonisch an unserer Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten befassen wir uns dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin mit dem Thema Homeoffice. Welche gesundheitlichen Probleme kann das Arbeiten im Homeoffice mit sich bringen und was kann man tun, um diese Probleme zu vermeiden? Außerdem enden in mehreren Bundesländern in dieser oder den nächsten Wochen die Sommerferien. Da fragen wir, wie kommen die Schulen gut durch den Corona-Herbst und Winter? Soweit die Übersicht. Und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Und noch einmal 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Dann schreiben Sie bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu Gast in der Sendung ist heute Professor Christoph Bührer. Er ist Direktor der Klinik für Neonatologie der Charité in Berlin und er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin. Professor Bührer ist uns zugeschaltet aus Berlin. Hallo, Professor Bührer.
Guten Tag.
Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Fangen wir doch mal ganz simpel an. Wann spricht man denn von einem Frühchen, einem frühgeborenen Baby? Also ab der wievielten Woche, ab wie viel Gramm?
Formal ist ein Kind ein Frühgeborenes, wenn es mehr als 3 Wochen vor dem errechneten Termin zur Welt kommt. Das sind viele Kinder, 8-9% in Deutschland. Mhm. Das sind keine kritisch kranken Frühgeborenen. Da braucht man auch nicht besonders viele Maßnahmen zu ergreifen. Aber es gibt eben, wie Sie das vorhin in der Anmoderation gesagt haben, eben auch Kinder, die 3 Monate zu früh auf die Welt kommen. Und das sind dann Kinder, die auch sterben können.
Mhm. Ja, das Thema Frühgeborene ist ja also für die Eltern ein Thema, wo auch viel Angst mitschwingt. Was würden Sie sagen? Wir haben ja jetzt die Sendung vor uns. Grundsätzlich, was ist Ihnen bei diesem Thema wichtig, wenn man über Frühgeborene, auch extrem Frühgeborene spricht?
Das ist ein Kontinuum, wie das vorhin deutlich wurde. Die Angst ist ja berechtigt, wenn Sie ein Kind haben, das 3 Monate zu früh auf die Welt gekommen ist, vielleicht nur 500 Gramm bei der Geburt gewogen hat, dann kann es sein, dass dieses Kind stirbt. Es kann sein, dass dieses Kind Langzeitfolgen haben wird. Die meisten Frühgeborenen sind aber nicht krank. Die sind nur nicht an der richtigen Stelle. Die brauchen für eine gewisse Zeit eine spezielle Umgebung, den berühmten Inkubator. Mhm. Die brauchen eine Infusion, die brauchen Hilfe beim Atmen, die brauchen Hilfe beim Essen. Und mit der Zeit ist das dann alles nicht mehr nötig. Und das Wunderbare ist, es gibt keine Gefahr eines Rückfalls. Mhm. Keines dieser Kinder schrumpft ja wieder. Deshalb haben wir es viel besser als unsere Kollegen in der Erwachsenenmedizin. Die können einen Herzinfarkt wunderbar behandeln und trotzdem ein Jahr später hat der Patient wieder einen Herzinfarkt. Und das ist bei uns ganz anders.
Wie das bei Ihnen aussieht, das hat meine Kollegin Frau Eva Götz sich angeguckt. Sie durfte nämlich auf der Station, auf ihrer Station in der Charité, sich einmal umsehen und hat sehr intensive Eindrücke mitgebracht. Natürlich musste meine Kollegin eine Maske tragen, wie alle anderen auch. Daher klingt sie etwas dumpfer als gewöhnlich. Das Gleiche gilt auch für die stellvertretende Stationsleiterin, Frau Birgit Weisgerber, die ihr die Station gezeigt hat. Aber hören wir doch mal rein.
Wir haben hier Intensivkinder, also frühgeborene Kinder, ab der 23. Woche liegen. Wir haben hier insgesamt 12 Intensivbetten, die auch in der Regel fast immer belegt sind.
Und vielleicht können wir mal in ein Zimmer reingehen. Das ist ein Einbettzimmer. Ja, wer liegt da drin?
Hier haben wir ein kleines Frühgeborenes von der 23. Woche. Das liegt in einem Inkubator, so nennt sich das. Oder im Volksmund sagt man ja auch gerne Brutkasten. Und die Kinder, damit sie entwicklungsfördernd gepflegt werden, werden hier mit einer Decke abgedeckt, damit wenig Licht auf die Kinder fällt, damit sich Gehirnareale gut entwickeln können.
Drumherum viele Monitore, Apparaturen, Hier auf einem Monitor sieht man eine Linie, ich denke, das sind die Herztöne.
Genau, wir haben einmal den Monitor für die Herzfrequenz zur Überwachung, dann auch für die Atmung. Dann wird auch die Sauerstoffsättigung überwacht, der Blutdruck wird hier überwacht. Und dieses Kind hier ist beatmet und hat eine Beatmungsmaschine noch, die es braucht, weil ohne die würde es nicht überleben können.
Können wir denn mal so ein bisschen durch die Decke hindurch linsen? Ich sehe, da ist ein kleiner Spalt, wo man gucken kann. Ach Gottchen, also das ist jetzt noch viel kleiner, als ich mir das vorgestellt habe. Das Köpfchen ist, ich würde sagen, noch nicht mal so groß wie ein Tennisball.
Er wiegt ungefähr 600 Gramm. Und ja, ist noch sehr klein.
Ein ganz, ganz kleines Püppchen. Es ist alles dran, die Augen, die Nase, der Mund. Aber in die Nase führt ein Schlauch, der dicker ist als die kleinen Ärmchen.
Ja, es ist häufig das, was bei den Frühgeborenen fehlt, ist das Unterhautfettgewebe. Deshalb brauchen die es auch sehr warm im Inkubator. Der Inkubator hat hier 35 Grad und hat eine Luftfeuchte von 85%. Ja, dieser grüne Schlauch, der in der Nase ist, ist für eine Atmung, wobei wir schon gutes Material inzwischen haben. Das ist schon recht klein und das ist auch gut damit versorgt, das Kind. Und der andere Schlauch, der im Mund ist, das ist die Magensonde. Darüber bekommt er dann die Muttermilch von seiner Mama.
Er sieht aus, als würde er schlafen. Was kriegen diese kleinen, kleinsten Babys mit von der Umwelt?
Die sind schon sehr sensibel und es ist auch so, dass wir, wenn wir ein Frühgeborenes in der Woche haben, muss es auch sehr ruhig versorgt werden. Das heißt, diese Kinder haben eine 1:1-Pflege. Das heißt, dass wir wirklich sehr vorsichtig die versorgen, sich viel Zeit nehmen, damit das Kind sich gut entwickeln kann und nicht irgendwelche Schreckmomente dann hat.
Nehmen Sie ihn auch mal raus aus dem Inkubator?
Ja, wenn die Eltern kommen, die Mama oder der Papa, können sie das sogenannte Känguru machen. Also das ist auch häufig sehr interessant zu sehen, wie stabil die Kinder bei der Mutter oder bei dem Vater auf der Brust sind.
Sehr intensive, bewegende Eindrücke von der Neonatologie der Charité in Berlin. Am Ende wurde erwähnt, das Kangarooing. Vielen sagt das was, aber für die, denen es nicht sagt, könnten Sie noch mal erklären, Herr Bührer, was damit gemeint ist, wie das genau abläuft?
Da legt man das Baby nackt auf die nackte Haut der Mama oder des Papas. Oben drüber kommen dann schöne, dicke, flauschige Handtücher. Mhm. Und sonst geht alles weiter.
Und ab welcher Größe, ab welchem Alter kann man das machen?
Ab 300 Gramm, ab 22 Wochen. Okay. Da gibt es keine wirkliche Untergrenze. In dem Augenblick, wo ein direkter Haut-Haut-Kontakt da ist, ist auch eine Wärmebrücke da. Und das, was sonst der Inkubator macht, nämlich Wärme zu spenden, macht in diesem Fall die Mutter oder der Vater.
Und die Mutter oder der Vater macht das aber besser als der Inkubator? Weil welche Vorteile bringt das?
Es ist für die Eltern eine Riesenerleichterung, wenn sie ihr Kind direkt spüren können. Das ist das Natürlichste, was eine Mutter oder ein Vater machen kann. Das ist mal erfunden worden in den Anden, in Kolumbien, in einer Höhe, wo es nachts sehr kalt wird und wo es immer wieder Stromunterbrechungen gibt. Und wo man auch nicht genug Inkubatoren hatte. Und so ist es passiert, dass Kinder gestorben sind, weil sie ausgekühlt sind. Und dann haben die Ärzte dort gesagt, wir sind eigentlich doof, warum nehmen wir nicht die Mutter, setzen sie dahin und das Kind obendrauf, oben drüber dicke Tücher und das hat funktioniert. Und dann zu Beginn der 90er Jahre kam das nach Europa und bei uns war das dann sehr schnell populär, nicht deshalb, weil wir nicht genug Inkubatoren hätten oder weil wir ständig Stromunterbrechungen hätten, sondern weil die Eltern, die ja ganz große Angst haben um ihr Kind, hinterher in einem ganz anderen Zustand waren. Und für die Kinder ist es auch schön, wenn sie zum Beispiel den Herzschlag der Mutter spüren.
Ja, das kann man sich vorstellen, dass das auch eine beruhigende Wirkung vielleicht hat. Überhaupt die Rolle der Eltern, das ist ja eine wirklich schwierige Situation. Das Kind ist jetzt auf der Welt, das ist ja immer ein Moment großer Freude und dann ist es aber doch in einem gesundheitlich kritischen Zustand. Was ist da wichtig? Wie unterstützen Sie die Eltern da?
Also was wir ja machen, dass wir den Eltern quasi das Kind erstmal wegnehmen, um es medizinisch zu versorgen. Mhm. Und damit diese Mutter-Kind-Beziehung oder die Eltern-Kind-Beziehung stören. Und deshalb sind wir dafür verantwortlich, dass die auch wieder ins Lot kommt. Mhm. Und eigentlich das Wichtigste ist erstens dieses Känguru, dass man das Kind spürt, dass man es anfassen kann. Mhm. Und die Eltern haben zu unseren Stationen jederzeit Zugang. Sie sind ein Teil des Teams. Sie sind keine Besucher, sondern sie gehören dazu. Und wenn irgendwas Schlimmes ist, dann rufen wir sie auch nachts um 3 auf dem Handy an.
Ja, ja. So ein Frühgeborenes verbringt ja auch durchaus mehrere Wochen oder Monate auf ihrer Station. Stimmt das? Oder wie lange kann das so sein?
Ja, wenn ein Kind 3 Monate zu früh auf die Welt kommt, dann braucht es halt noch 3 Monate, bis es fit für die Welt ist. Und diese 3 Monate verbringt es dann bei uns auf den Stationen. Hm. Natürlich braucht es im Laufe der Zeit immer weniger Hilfe. Also dieser Inkubator, der ist am Anfang bis zu 37 Grad warm, den kann man dann langsam kühler stellen. Irgendwann ist das Kind auch so groß, dass es in ein sogenanntes Wärmebett kann. Und wenn es so 1800, 1900, 2000 Gramm hat, dann kann es meistens schon so gut heizen, dass es keine Wärmezufuhr von außen mehr braucht.
Nicht nur die Temperatur, es gibt ja auch andere Probleme, die so ein Frühgeborenes hat. Welche Probleme sind so die häufigen, die da auftreten?
Also es gibt 3 Organsysteme, die im Mutterleib ja nicht arbeiten müssen. Das eine hatten wir gerade angesprochen, das ist die Heizung. Mhm. Das Kind liegt ja dauernd in der warmen Badewanne und friert nicht. Und das müssen wir als erstes ersetzen. Das zweite: Das Kind braucht ja nicht zu atmen im Mutterleib. Das könnte es auch gar nicht, da ist ja keine Luft, sondern das macht die Mutter für das Kind. Mhm. Und wenn diese Funktion muss das Kind nun aber nach der Geburt tatsächlich selber machen. Es muss seine eigenen Lungen benutzen, die bisher noch nie benutzt worden sind und die normalerweise erst 3 oder manchmal 4 Monate später in Betrieb genommen worden wären. Die Kinder brauchen Hilfe beim Atmen. Das heißt, wir haben Geräte, die Luft in die Lunge pusten. Manchmal verbesserte Luft, also oft sogar verbesserte Luft, also Luft, die mehr Sauerstoff enthält als unsere gewöhnliche Luft. Und wir nehmen den Kindern damit die Atemarbeit zum Teil ab, versuchen aber den Kindern selber die Möglichkeit zu geben, den Rhythmus vorzugeben. Und wir unterstützen sie so viel, wie nötig ist. Und mit der Zeit können die Kinder immer besser atmen, brauchen immer weniger Unterstützung. Und dann, wenn es Richtung errechneten Termin gibt, brauchen sie eigentlich auf gar keine Unterstützung mehr. Mhm. Zum Atmen gehört ja nicht nur die Lunge, sondern gehört auch das Atemzentrum im Kopf, das einem immer wieder sagt, einatmen, ausatmen. Daran denken wir gar nicht nach, das machen wir auch im Tiefschlaf. Und die kleinen Frühgeborenen, die vergessen das immer wieder. Und deshalb bekommen sie eigentlich fast alle ein Medikament, was wir alle vom Frühstück kennen, nämlich Koffein. Und das stimuliert dieses Atemzentrum, sodass dann die Kinder nicht so häufig vergessen zu atmen. Trotzdem tun sie es manchmal. Ja. Und deshalb sind die Kinder auf Intensivstationen. Dann bimmelt es, dezent, aber es wird ein Signal ausgelöst. Und dann kommt die Pflegende und streichelt das Kind sanft und erinnert es daran, dass es nun selber zuständig ist fürs Atmen.
Hm. Das hörte man ja auch in der Reportage, dass es viele Sensoren gibt, dass viele Funktionen des Babys überwacht werden.
Ganz genau. Also eines ist zum Beispiel eben die Atmung. Das Kind atmet, hat einen Atemaussetzer, was nichts Schlimmes ist, das kommt häufig vor. Und dann muss man das Kind sanft stimulieren. Manchmal muss man auch die Beatmungsmaschine ein bisschen anders einstellen, dass die sozusagen mehr Atemzüge vorgibt. Ein anderes Organ, was am Anfang noch gar nicht funktioniert, ist das Essen. Das Kind kriegt ja, wenn es im Mutterleib ist, alles über die Nabelschnur. Das heißt, das Kind hat also eine Dauerinfusion. Und das kann man in den ersten Tagen nach der Geburt relativ problemlos fortsetzen. Das heißt, das Kind kriegt eine Infusion. Das kriegen ja auch andere Patienten im Krankenhaus. Und über diese Infusion kriegt es alles erstmal, was es braucht. Flüssigkeit, Salze, Baustoffe, Energieträger. Aber wir wollen ja, dass das Kind im Prinzip seinen Magen und Darm lernt zu benutzen. Und die Mutter hat ja Milch, wenn das Kind auf die Welt kommt. Die Zuständigkeit für die Ernährung des Kindes wechselt bei der Geburt vom Unterleib zu den Busen. Mhm. Gut. Und der Körper der Frau merkt, okay, das Kind ist nicht mehr da, jetzt sind die Busen dran. Und dann kommt die Milch und wir helfen der Mutter, diese Milch auszudrücken. Mhm. Das ist am Anfang dieses Kolostrum, das ist noch sehr reich an Abwehrstoffen. Und über einen kleinen dünnen Schlauch wird dieses Kolostrum in den Magen des Kindes gegeben.
Weil die Kinder noch zu klein sind, um selber zu saugen, das würden sie gar nicht schaffen.
Genau, die ganz kleinen Kinder können das noch nicht. Mhm. Aber sie haben ja eine Speiseröhre und durch diese Speiseröhre durch kann man eine kleine Plastikröhre in den Magen schieben. Und dann kommt da ein Fingerhut voll von dieser Milch rein.
Ich habe mal gehört, Hebammen nennen Muttermilch auch goldenes Gold, weil es wirklich so wirklich das Beste ist, was man einem Kleinen, einem Neugeborenen, egal ob früh oder später, geben kann. Ist das so?
Ja, die Milch ist ja eingestellt, also der Körper der Mutter macht diese Milch ja so, dass sie genau das Richtige ist für das Baby. Es gibt so ein paar Besonderheiten bei Frühgeborenen. Die Frühgeborenen wachsen nach einiger Zeit wahnsinnig schnell. Die verdoppeln ihr Gewicht in etwa 45 Tagen. Zum Vergleich, ein normales, reifes Neugeborenes braucht dafür etwa 135 Tage. Das heißt, das Kind wächst dreimal so schnell wie ein normales Kind. Mhm. Und entweder müsste das Kind dreimal so viel trinken, um dreimal so viel Baustoffe in seinen Körper zu bekommen. Oder, was geht aber nicht, was man stattdessen macht, man nimmt die Muttermilch und reichert sie mit Baustoffen an. Das ist Eiweiß für die Muskeln, Kalzium für die Knochen. Mhm. Aber es ist die Milch der Mutter. Und bei uns ist es so, dass alle kleine Frühgeborenen nur menschliche Milch bekommen. Es gibt viele Mütter, die haben viel mehr Milch, als sie brauchen für ihr Baby. Und dann ist irgendwer der Tiefkühlschrank voll und bei uns sind die Vorräte dann auch schon gehen, also alle Tiefkühlschränke sind voll. Und dann spenden einige dieser Mütter die überschüssige Milch für andere Kinder. Und auf diese Weise können wir erreichen, dass alle Babys bei uns nur menschliche Milch bekommen.
Sehr schön. Zu früh geboren, was nun? Das ist heute unser Thema. Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unseren Experten Professor Christoph Bührer, Direktor der Klinik für Neonatologie an der Charité in Berlin. Rufen Sie an, die Nummer lautet 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Bührer, wie kommt es denn zu einer Frühgeburt? Was sind denn so die häufigsten Gründe?
Ein Grund kann sein, dass Bakterien in das Fruchtwasser vordringen. Das Fruchtwasser ist ja eigentlich steril, aber es kann dem einen oder anderen Bakterium trotzdem gelingen, dort reinzukommen und dann vermehren sich die Bakterien. Das Fruchtwasser ist das Paradies auf Erden für Bakterien. Das ist schön warm. Es gibt keine Abwehr, keine weißen Blutkörperchen und es gibt was zu essen. Und das ist ja sehr gefährlich, weil Bakterien können sich sehr, sehr schnell vermehren. Und die Natur reagiert dann darauf, dass sie sagt, wir müssen das Kind aus diesem infizierten Fruchtwasser rausholen. Das löst bei der Mutter Wehen aus. Die Fruchtblase platzt. Manchmal ist es auch umgekehrt. Es gibt erst ein Loch in der Fruchtblase, über das die Bakterien in das Fruchtwasser hineingekommen sind. Die Folge ist jedenfalls, die Mutter hat Wehen und das Kind kommt dann zu früh auf die Welt. Das ist auch in einer gewissen Weise eine sinnvolle Maßnahme der Natur, weil auf diese Weise kommt das Kind aus der infizierten, auf dem infizierten Fruchtwasser heraus. Problem ist, dass es dann halt zu früh auf der Welt ist. Der Vorteil ist, dann können wir das Kind direkt gegen Bakterien behandeln. Das heißt, wir können dann dem Kind auch Antibiotika geben, was vor der Geburt ganz schwierig ist. Das ist ein Grund für Frühgeburtlichkeit. Ein zweiter Grund ist, das Baby hat ein Organ, das heißt Plazenta, das dafür gemacht ist, die Mutter auszuplündern. Das heißt Mutterkuchen, es gehört zum Baby, nicht zur Mutter. Und dieser Mutterkuchen nimmt halt alles, was das Baby braucht, aus dem Blut der Mutter heraus. Und wie jedes Organ kann es krank werden. Und dieses Organ ist eigentlich nur für 9 Monate gemacht. Und dann wird es weggeworfen. Das heißt, das hat eigentlich nach 9 Monaten das gleiche biologische Alter wie das Herz mit 90 Jahren. Und dieses Organ kann krank werden, schon mit 6 oder 7 Monaten. Und dann wird das Kind nicht mehr genug mit Baustoffen versorgt. Dann wächst es nicht mehr gut. Dann dreht dieses Organ durch und in dem Versuch, trotzdem dem Kind noch Baustoffe zu geben, verstellt es bei der Mutter den Blutdruck. Und dann kann die Mutter einen ganz hohen Blutdruck bekommen, das ist sehr gefährlich. Und die einzige Möglichkeit, aus dieser gefährlichen Situation rauszukommen, ist ein Kaiserschnitt, wo man das Kind rausholt und die Plazenta halt auch. Dann kann sie die Mutter nicht mehr krank machen und das Kind auch nicht mehr. Und der dritte Grund ist, es passiert ja gar nicht so selten, dass mehrere Kinder im Bauch sind und dann ist irgendwann kein Platz mehr. Und der letzte Grund, das ist der einzige, den man behandeln kann. Es gibt unten ja so einen Reißverschluss, die sogenannte Cervix. Die soll sich ja öffnen, wenn das Kind rauskommt. Und dieser Reißverschluss kann ein bisschen zu früh aufgehen.
Ja.
Das kann man behandeln. Mit Medikamenten oder auch mit mechanischen Mitteln.
Das heißt, dann versucht man wirklich, die Geburt noch so lange wie möglich herauszuzögern.
Genau. Und dann, das ist ja auch sinnvoll. Da ist weder die Mutter krank noch das Kind krank, sondern nur der Reißverschluss. Wenn die Mutter krank ist oder das Kind krank oder eine Infektion ist, dann ist es eventuell sicherer für das Kind, auf die Welt zu kommen, statt im Mutterleib zu verhungern oder einem bakteriellen Angriff ausgesetzt zu sein.
Mhm. Ganz kurz zum Abschluss unserer ersten halben Stunde. Herr Professor Bührer, haben Sie schon mal Besuch bekommen von einem früheren Patienten, einer Patientin vielleicht, und dann gesehen, ist alles gut gegangen?
Mhm. Wir kriegen häufig Besuch. Die Eltern kommen ja immer wieder zur Nachsorgeuntersuchung. Und dann kommen sie natürlich auch gerne auf die Station. Und dann ist ein großes Hallo. Und die Kinder erkennt man natürlich überhaupt nicht wieder.
1,5 Meter größer wahrscheinlich.
Ja, die Eltern oft. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass eine junge Frau kommt, 19 Jahre, und die sagt, ich bin vor 19 Jahren hier mal geboren worden. Mhm. Und wenn man ihr dann so ein Baby zeigt, das so klein ist, wie sie es mal war, das ist ein sehr bewegender Augenblick.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist zu früh geboren. Und jetzt wird Professor Christoph Bührer Ihre Fragen beantworten. Und wir haben jetzt in der Leitung Frau Schoffer, Heidemarie Schoffer. Hallo, guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag. Ich habe gehört, Sie haben zwei Fragen.
Ja, inzwischen sind es schon drei.
Können Sie mich gut verstehen? Ja.
Genau. Also 86 habe ich meinen Sohn in der 31. Schwangerschaftswoche geboren. Damals wurde mir schon gesagt, dass wahrscheinlich mein Uterus bicornis, der Doktor wird gleich erklären, was das ist, daran schuld ist. Also mein Sohn war relativ groß und der Teil des Uterus war dann einfach erschöpft. Mhm. Dazu kommt, was mich interessieren würde, nachdem er fünf Jahre auf der Welt war, wurde die Hypophysen-Vorderlappeninsuffizienz festgestellt. Das heißt, er produziert keine eigenen Hormone und muss das substituieren. Kann das auch Ursache für die Frühgeburt gewesen sein oder umgekehrt war vielleicht die Frühgeburt Ursache für diese Insuffizienz?
Vielleicht geben wir erstmal gleich die erste Frage weiter. Ich kann hier aber jetzt mal, das sage ich immer generell, wir können hier natürlich, oder beziehungsweise Herr Professor Bührer kann hier nicht eine Diagnose auf dem Sender stellen. Dazu müsste er Sie untersuchen, viel mehr Daten und Informationen haben. Aber vielleicht kann Herr Professor Bührer eine generalisierende Antwort dazu finden.
Also zur Hypophyseninsuffizienz, das kann was mit der Geburt zu tun haben, aber das kann auch einen ganz anderen Grund haben. Wichtig ist, dass man sie diagnostiziert und das ist eine behandelbare Erkrankung. Das Kind muss dann entsprechend Hormone nehmen, die sonst aus der Hypophyse heraus gesteuert werden. Der Uterus bicornis bedeutet, dass der Uterus nicht die normale Form hat, sodass es schwieriger ist für die Plazenta, dort einen schönen Platz zu finden. Und das kann dann dazu führen, dass die Plazenta zum Beispiel nicht mehr das Kind gut versorgt. Und das führt dann auch zu einer Frühgeburt.
Und Frau Schoffer, Sie hatten noch eine zweite Frage.
Ja, ich glaube, die ist interessant für die Hörer. Heute wird man ja nicht mehr beurlaubt, bekommt kein Berufsverbot. Ich war Sportlehrerin, also mit anderen Fächern noch, aber ich habe regelmäßig Sport unterrichtet und ich habe in der Zeit auch mal einen Volleyball voll auf meinen Babybauch bekommen. Kann sowas auch eine Frühgeburt auslösen?
Also da muss ich Ihnen widersprechen, wenn Schwangere werden ganz schnell ins Beschäftigungsverbot geschickt heutzutage. Schwangere, die zum Beispiel CMV-negativ sind, die dürfen dann nicht mehr mit Kindern arbeiten. Im Prinzip gilt ganz streng, dass man eine Schwangere daraufhin befragt, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und sich dann sehr genau überlegt, wie dieser Arbeitsalltag umstrukturiert werden muss, wenn sie zum Beispiel Sportlerin waren, dann waren sie vielleicht auch noch Lehrerin für etwas anderes. Und dass man dann sagt, solange sie schwanger sind, unterrichten sie halt Englisch oder Deutsch, aber eben nicht Sport.
Genau. Aber damals, 86, war es ganz normal, dass man eben auch als Sportlehrerin weiterarbeitet. Kann das denn auch eine Ursache gewesen sein?
Das kann man jetzt im Nachhinein nicht feststellen.
Okay, gut.
Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, ein verwandtes Thema dazu. Sollte man denn, wenn man schwanger ist, Sport weitermachen oder sollte man damit lieber aufhören?
Ja, sollte man. Mhm. Sollte man in Maßen, aber man sollte sich viel bewegen. Viele Schwangere haben in der Schwangerschaft eine gestörte Glukosetoleranz. Das heißt, sie kriegen eine leichte Form von Zuckerkrankheit. Das sind 5-6% aller Schwangeren. Und dann ist es besonders wichtig, diesen zu hohen Zucker im Blut durch Bewegung auch wieder runterzukriegen.
Frau Schoffer, vielen Dank für Ihre Fragen und alles Gute für Sie und danke, dass Sie angerufen haben. Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist zu früh geboren, was nun? Zu Gast bei mir in der Sendung ist heute Professor Christoph Bührer. Er ist Direktor der Klinik für Neonatologie an der Charité in Berlin. Er wird gleich Ihre Fragen beantworten. Bevor wir uns Ihren Fragen zuwenden, wollen wir uns dem Thema einmal aus der Elternperspektive nähern. Dazu bin ich jetzt verbunden mit Frau Barbara Mitschdörfer. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Das frühgeborene Kind und sie hat diesen Verband auch mitgegründet. Guten Tag, Frau Mitschdörfer. Ihrer Meinung nach, was brauchen Eltern von Frühchen und was brauchen ihre Kinder?
Ja, da eine Frühgeburt natürlich sehr ungeplant und so gar nicht auf der Lebensagenda der Eltern steht, ist es natürlich eine sehr beunruhigende Situation, in der sich die Eltern sehr viele Sorgen machen, sehr orientierungslos sind und sich oft auch selbst die Schuld geben an dem Ereignis und sich fragen, was sie selbst dazu beigetragen haben könnten.
Also da kann es dann helfen, auch zu erklären oder diese Schuldgefühle zu nehmen, zu mildern.
Richtig. Also was die Eltern in der Situation ganz dringend brauchen, ist eben Sicherheit und Orientierung. Und das erfahren sie über Information, eine gute Anleitung und Begleitung und auch die Mitentscheidung zu medizinischen Behandlungsmaßnahmen.
Sie haben mal erwähnt, das Stichwort familienorientierte Versorgung. Könnten Sie mal beschreiben oder ein paar Beispiele nennen, was darunter fällt?
Wir verstehen darunter, dass Eltern und Kind gar nicht getrennt werden müssen nach der Geburt. Das heißt also, dass man die räumlichen und personellen Voraussetzungen so plant, dass das Kind bei der Mutter nach der Geburt auf der Brust oder auf dem Bauch liegen kann und gemeinsam mit dem Vater, sollte er bei der Geburt dabei sein, dann auf die Station verlegt wird in ein Familienzimmer. Ja. Und früher war es ja so, dass die Kinder dann in einen Inkubator, in einen Brutkasten kamen, gelegt wurden und die Eltern erstmal gar keinen Zugang zu ihrem Kind hatten.
Das hat sich ja ein bisschen geändert, der Professor Bührer erzählte zum Beispiel. Ne?
Das hat sich geändert und es ist aber immer noch Verbesserungspotenzial da, denn das machen etliche Kliniken mittlerweile in Deutschland, aber es ist noch Nachholbedarf da.
Ja, das ist ja immer so. Es gibt viele gute Ideen, aber nicht überall werden sie schon umgesetzt. Wie ist das denn überhaupt mit der Rolle der Eltern? Also jetzt würden Sie sagen, dass es da Verbesserungsbedarf gibt, dass die Eltern eben enger eingebunden werden zum Beispiel?
Also das passiert mittlerweile doch schon sehr häufig. Fast überall, würde ich mal sagen. Und es sind überall auch Konzepte zur psychosozialen Elternbetreuung und Begleitung vorhanden, sodass die Eltern also nicht auf sich gestellt sind und mit ihren Ängsten und Sorgen, sondern eine fachliche Begleitung haben und auch gut im Umgang mit ihrem Kind angeleitet werden. Dazu gehört auch Stillberatung beispielsweise, weil das Thema Ernährung ist ja auch ganz wichtig in dem Zusammenhang.
Ja, wir haben mehrere Mails bekommen zum Thema Väter, die Väter von Frühchen. Denken Sie, da gäbe es noch Verbesserungsbedarf, wie die einbezogen werden?
Ja, denn die Frühchenväter sind lustigerweise gar nicht so auf dem Schirm bei dem Personal und das, weil man einfach die Frühchenmutter, also die Mutter und das Frühchen eher im Fokus hat, ja, und die Väter eher so nebenbei laufen. Ja. Aber man kann die Frühchenväter durchaus von Anfang an gut einbeziehen, indem sie kleinere Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel den Inkubator vom Kreissaal auf die Station zu schieben oder auch behilflich zu sein beim ersten Stillversuch, also das Kind der Mama an die Brust zu legen. Also es gibt so kleine Dinge, die sehr wohl dazu beitragen, dass das System Familie gut funktionieren kann.
Mhm. Ihr Verband bietet ja auch ganz viele Informationen. Am einen Gebiet, wo ich mir vorstellen könnte, dass da viele Eltern gar nicht gut Bescheid wissen, ist die Nachbetreuung. Also wenn das Kind, das frühgeborene Kind dann entlassen wird aus der Klinik, dann ist ja das Sorgen und das Beobachten und das Kontrollieren noch gar nicht abgeschlossen. Was gibt es da für Punkte, die wichtig sind für Eltern von Frühgeborenen, die Sie ihnen gerne mitgeben würden?
Also es ist wichtig, dass bereits in der Klinik ein ambulantes Netzwerk für zu Hause zusammengestellt wird. Denn jede Familie braucht ja natürlich nicht dieselben Betreuungsangebote oder Therapien. Und von daher ist das von dem Fachpersonal in der Klinik, den sogenannten Case Managern, Managerinnen, die Aufgabe, die Familie schon anzubinden an Kinderarzt beispielsweise, Physiotherapeut, Augenarzt, Stillberatung, Entwicklungsdiagnostik oder auch Selbsthilfegruppen, damit sie sich mit anderen betroffenen Eltern austauschen können, weil das sehr entlastet. Und ein großes Thema ist auch die Frühförderung, denn wenn man bedenkt, die meisten Frühgeborenen kommen ja jetzt nicht extrem früh zur Welt, sondern eben 3 Wochen oder mehr kommen sie zu früh und haben jetzt nicht unbedingt eine lebensbedrohliche oder gesundheitsbedrohliche Diagnose. Aber man muss einfach bedenken, dass die Reifung im Mutterleib ja nicht abgeschlossen war. Und auch Kinder, die jetzt eben beispielsweise 4 Wochen zu früh kommen, könnten präventiv die Frühförderung in Anspruch nehmen, ohne dass sich jetzt nennenswerte Einschränkungen da schon offenbaren. Denn oft zeigen sich dann diese kognitiven Einschränkungen erst in der Kita oder im Schulalter. Und dann ist es entsprechend schwierig, da noch nachzusteuern.
Also da ist es besser, früher schon Unterstützung zu bieten und zu fördern.
Ja, und viele Eltern wissen aber von diesem Anspruch, den sie haben, gar nicht. Mhm. Und den Anspruch hat das Kind. Da kann man sich bei unserem Verband beispielsweise auch gerne informieren über die Hotline. Und diese Stellen, die diese Frühförderung anbieten, das sind Frühförderstellen, sozialpädiatrische Zentren und heilpädagogische Praxen.
Eltern sind absolut wichtig für das Gedeihen von Frühgeborenen und es gibt viele verschiedene Aspekte, die Eltern in ihrer Aufgabe unterstützen können. Dafür setzt sich der Bundesverband Das frühgeborene Kind ein. Ich sprach mit seiner Vorstandsvorsitzenden, Frau Barbara Mitschdörfer, über das Thema. Frau Mitschdörfer, vielen Dank und noch einen schönen Tag.
Sehr gerne, wünsche ich Ihnen auch.
Und jetzt können Sie Ihre Fragen direkt an unseren Experten Professor Bührer stellen. Und in der Leitung haben wir Herrn Nassir.
Guten Tag. Wir haben selber ein Frühkindchen gehabt,
ja,
die in 32. Woche zur Welt gekommen ist mit 1600 Gramm. Hm. Und in Düsseldorf, meine Frau war Diabetikerin oder ist noch Diabetikerin und wir haben sehr viel Sorgen gehabt am Anfang bei der Geburt, weil sie, glaube ich, ab dritten Tag wurde denn, erstmal sie ist nicht beatmet worden, sie hat selber frei geatmet.
Mhm.
Und am vierten Tag, als wir das Kind nochmal gesehen haben, waren wir beide sehr traurig und konnten uns nicht vorstellen, dass dieses Kind in diesem Brutkasten ist und so viele Schlauche und solche Sachen um sie herum. Und dann haben wir mit dem Professor Schmidt, der war damals, glaube ich, Chef von dem Kinderpädiatrie da in Düsseldorf. Und ich war sehr, sehr, sehr traurig. Ich komme aus dem Iran und da habe ich ihm erzählt, dass ich also auch in unserem Volk, Nomadenvolk, haben wir auch Frühkindchen gehabt.
Ja.
Und die Kinder sind nicht auch gestorben, die sind weitergekommen. Meine Familie kannte ich auch viele, die dann im siebten Monat zur Welt gekommen sind.
Ui.
Und dann Herr Schmidt hat uns dann erzählt, dass die Kinder wurden damals auf die Brust von der Mutter getragen. Die ganze Zeit.
Das Kangarooing, das Professor Bührer erklärt hatte.
Genau, das Gleiche. Auch dann haben die auch vorgeschlagen, dass wir auch das Gleiche machen.
Mhm.
Solange das Kind also im Krankenhaus ist, hat Professor Schmidt gesagt, wenn es 2,5 Kilo Gewicht erreicht hat, werden wir sie entlassen. Aber vorher muss bei uns in Klinik bleiben.
Ja.
Und haben wir dann tatsächlich auch gemacht.
Sie und Ihre Frau, ja? Also Sie beide?
Ja, genau. Aha. Also das erste Känguru-Baby in Düsseldorf 1985. Und haben wir dann also tagsüber bis um 12 Uhr abends immer getragen. Also halbe Zeit ich und halbe Zeit meine Frau.
Mhm.
Und das Kind hat sich sehr wohl gefühlt, sehr wohl gefühlt. Und hat auch dann also ein bisschen getrunken und zugenommen und mit 2,5 Kilo entlassen wurden und sind wir nach Hause gefahren.
Und
wir sind auch nach Husum an der Nord.
Und wie geht es Ihrem Töchterchen heute?
Super. Also super. Also wirklich, also ich kann nur positiv erzählen.
Ja.
Und ich habe dann auch versucht, diese Känguru-Baby da nochmal zu praktizieren. Und habe ich sie immer weit wie möglich immer im Arm genommen. Auch abends habe ich immer auf meinem Brust gelegt und geschlafen, ich glaube fast bis um 11. Lebensjahr.
Hm.
Und diese Körperkontakt, die Nähe, dass sie zu uns gehabt hat, hat ihr denn sehr, sehr, sehr gut getan.
Mhm.
Und sie hat normal also zur Schule gegangen und ich kann nur positiv erzählen,
das dass ist ja
die,
schön.
Also die Leute, die denn jetzt keine Angst haben, sondern die Kinder wachsen auch so sehr gut.
Ja.
Und meine Tochter hat Abitur gemacht und Politikwissenschaften studiert und arbeitet zurzeit auch in Berlin. Ne, und
ja.
Ganz normal.
Auch schön, Herr Nassir. Vielen Dank, dass Sie diese schöne Geschichte mit uns teilen. Das erste Känguru-Baby aus Düsseldorf. Herr Professor Bührer, ja. Haben Sie oft schöne Geschichten, die Sie erleben in Ihrer Klinik?
Ja, wir haben es ja gut. Wir haben die Natur im Rücken. Die Kinder wachsen und sie wachsen aus ihren Problemen heraus. Und wir begleiten sie eigentlich auf einem normalen Weg. Das Besondere ist, dass wir die Kinder sehen, wie sie größer werden. Sonst sind sie ja verborgen im Bauch der Mutter und wir sehen, wie sie jeden Tag ein bisschen mehr können, wie sie jeden Tag ein bisschen autonomer werden. Wir sehen das Gleiche ja bei den Eltern, wie die Eltern immer mehr in diese Rolle reinwachsen. Und normalerweise ist eine Geburt was sehr Dramatisches.
Ja.
Knall und dann ist das Kind da und dann, wenn alles in Ordnung ist, sagt man der Mutter so, jetzt 2 Tage nach der Geburt nehmen Sie Ihr Kind, können Sie nach Hause gehen und dann steht die Mutter da.
Mhm.
Wenn ein Kind sehr zu früh geboren ist, dann ist das ein sehr abgefederter Vorgang.
Wir haben jetzt Herrn Pölzel in der Leitung. Guten Tag, Herr Pölzel.
Guten Tag.
Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie anrufen.
Ja, ich wollte eigentlich einen Appell geben an die Eltern, nicht aufzugeben, zu kämpfen und auch für die Kinder. Ich selber bin Jahrgang 60 und hatte 800 Gramm mit 6 Monaten.
Oh, das war ja damals auch noch eine ganz andere...
Das war damals ganz schlimm und in dem Bundesland, wo ich geboren bin, gab es damals nur 2 Brutkästen und die haben gleich gesagt, also das Überlebenschance nahe null. Aber wie gesagt...
Heute rufen Sie uns an.
Heute rufe ich Sie an, heute rede ich mit Ihnen und klar gibt es Probleme, wenn man so früh geboren ist, aber mit Kampf und Durchhaltevermögen kann man viel erreichen.
Ja. Herr Pölzel, vielen Dank, dass Sie das mit uns teilen. Dankeschön, dass Sie angerufen haben.
Bitte. Wiederhören.
Wiederhören. Wir haben viele Fragen bekommen per E-Mail. Ich kann leider nicht alle hier abarbeiten mit unserem Experten, aber ein paar möchte ich doch stellen. Eben Herr Nassir hatte etwas erwähnt, dass die Frühgeburt, dass es da auch die Mutter Diabetikerin war oder dass es zu einem Diabetes gekommen war, also Probleme mit der Insulinproduktion. Dazu haben wir auch Mails bekommen. Unter anderem hat hier eine Dame gefragt, die Schwiegertochter hat während der Schwangerschaft eine Insulinresistenz entwickelt, also ist zur Diabetikerin geworden. Kann das zu einer Frühgeburt führen? Muss man sich da Sorgen machen, Herr Professor Bührer?
Das ist nicht ein klassischer Grund für eine Frühgeburt, aber das ist ein Grund, die Schwangerschaft sehr intensiv zu überwachen. Die Mutter hat ja dann zu hohe Blutzucker. Diese Blutzucker werden dem Kind weitergegeben. Das heißt, das Kind hat auch zu hohe Blutzucker. Das Kind wird sehr viel Insulin produzieren. Und wenn dann das Kind auf die Welt kommt, ist es oft zu schwer, es hat dann zu viel Unterhautfettgewebe, es kann andere Probleme haben, die Lungen können dadurch beeinträchtigt sein. Also eine solche Situation ist eine Risikokonstellation und es ist wichtig, dass dann das Kind auf die Welt kommt in einer Einrichtung, wo direkt neben den Gebärräumen auch eine neugeborene Intensivstation ist, wo man dann mit den entsprechenden Maßnahmen reagieren kann.
Das leitet direkt über zu unserer nächsten Frage, und zwar Frage zur Neonatologie. Hier fragt eine Dame, es gibt zahlreiche Kliniken, die solche Versorgung nicht anbieten können. Wie risikobehaftet ist es, wenn man in einer Klinik entbindet, die keine eigene Neonatologie hat? Das ist eine, ja, vielleicht können Sie erklären noch mal kurz, was das überhaupt heißt, das Wort, und wie wichtig das ist. Wie beantworten Sie diese Frage?
Also ich bin Kinderarzt und aus kindlicher Perspektive ist es unverantwortlich, eine Frauenklinik zu haben, wo Kinder auf die Welt kommen können, wo nicht die Kinderklinik direkt nebendran ist, Tür an Tür. Mhm. Ich glaube, man braucht diese Geburtskliniken nicht mehr heutzutage, sondern man kann das so einrichten, dass alle Kinder auf die Welt kommen an einem Ort, wo die Geburtsräume und die neugeborenen Intensivstationen, beide 24 Stunden mit Fachleuten und Fachleuten besetzt, direkt nebeneinander liegen, sodass, wenn irgendetwas ist mit dem Kind, man es sofort adäquat betreuen kann.
Das heißt, Sie würden auch auf jeden Fall dazu raten. Ich muss dazu auch sagen, dass diese Hörerin, die geschrieben hat, auch sagt, sie ist selbst schwanger und sie entbindet selbst in einem Krankenhaus mit Neonat-Level-1-Versorgung. Muss man da auf irgendwelche Level achten? Sagt einem das was?
Also Level 1 sind diejenigen, die ausgerichtet sind auf sehr kleine Frühgeborenen. Das heißt, wenn sie jetzt zum Beispiel mit 26 Wochen Wehen bekäme, dann müsste sie in ein solches Level 1. Mhm. Ab 29 Wochen kann man auch in einen Level 2 gehen. Das hat unter Umständen den Vorteil, dass es einfach dichter ist zum Wohnort der Familie.
Mhm. Okay, also da kann man nochmal abstufen.
Das Entscheidende ist nicht Level 1 oder Level 2, sondern das Entscheidende ist, dass es überhaupt so ist, dass neben den Geburtsräumen sich die Intensivstation der Kinderklinik befindet.
Damit auch gerade Mutter und Kind dann sehr eng beieinander sind.
Und das kommt dazu.
Und weil es dann schnell gehen muss.
Es muss unter Umständen sehr schnell gehen, wenn bei der Geburt irgendeine Komplikation da ist. Und das andere, nach der Geburt ist die Mutter ja auch erstmal Patientin. Und wenn dann das Kind nach der Geburt in ein anderes Krankenhaus gebracht wird, und sei es nur für eine relativ einfache Maßnahme, würden Mutter und Kind dadurch voneinander getrennt. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen, dass Mutter und Kind so viel wie möglich zusammen sind, auch wenn Mutter oder Kind ein medizinisches Problem haben. Mhm.
Gut, dann haben wir eine Frage bekommen, ob man bei zu früh geborenen Babys mit den ersten Impfungen abwarten sollte, bis sie das Alter erreicht haben, als ob sie in Anführungsstrichen normal um die 40. Woche geboren werden, um so das Risiko von Allergien oder anderen Komplikationen so gering wie möglich zu halten, fragt ein Herr. Nein, eine Dame, Entschuldigung. Ja,
auch Frühgeborene soll man impfen, wenn sie ein Alter von 60 Tagen erreicht haben. Das liegt einfach daran, dass nach diesen 60 Tagen der sogenannte Nestschutz aufgebraucht ist. Und dann brauchen gerade die Frühgeborenen dringend eine Impfung. Und da unterscheiden sie sich überhaupt nicht von Reifgeborenen. Und Allergien gehören zu den Problemen, die Frühgeborene weniger haben als Reifgeborene.
Mhm. Nochmal kurz, Nestschutz, das ist das, was die Mutter schon automatisch mitgibt an zum Beispiel Antikörpern. Wir wissen ja inzwischen alle, was Antikörper sind. Die bekämpfen Viren und Bakterien, damit das Neugeborene erstmal geschützt ist.
Genau, also die Mutter gibt von ihren eigenen Antikörpern aus ihrem eigenen Blut Antikörper ab an das Baby, sogar ziemlich viele, sodass das Baby erstmal so eine Art Grundausstattung hat gegen Bakterien und gegen Viren. Aber dieser Nestschutz verbraucht sich und nach 2 Monaten ist da nicht mehr so viel übrig und dann muss man das Kind impfen.
Alles klar. Eine Frage lautet, kann es während der routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung zur Verletzung der Fruchtblase kommen, was dann eine Frühgeburt zur Folge hat?
Nein.
Gut, klare Frage, klare Antwort. Das ist hervorragend. Wir haben mehrere E-Mails zu dem Thema Weiterförderung oder spätere Nachteile bekommen. Ein Herr, Jahrgang 57, wurde als Drilling mit 800 Gramm Gewicht im 7. Monat geboren und fragt, ob solche Kinder später die Nachteile noch aufholen können oder ob in dem weiteren Leben man damit Einschränkungen leben muss. Eine Mutter fragt, ob es Studien gibt zur Langzeitentwicklung von Frühchen. Vielleicht können Sie das insgesamt beantworten.
Ja, es gibt mittlerweile sehr viele Studien zur Langzeitentwicklung. Ehemalige kleine Frühgeborene gehören wahrscheinlich zu den bestuntersuchtesten Kindern, die es überhaupt gibt. Alle Kinder, die bei der Geburt weniger als 1500 Gramm hatten, haben sozusagen das Recht auf eine Art zweiten Kinderarzt. Diese Kinder gehen genauso zum Kinderarzt wie alle anderen Kinder auch, haben die üblichen Vorsorgeuntersuchungen, werden geimpft. Aber sie haben zusätzlich das Recht auf eine sogenannte Entwicklungsdiagnostik. Das sind dann Kinderärztinnen und Kinderärzte, die sich dann oft viel Zeit nehmen, mehrere Stunden, mit dem Kind spielen und gucken, was kann das Kind gut und wo ist es vielleicht mit der Entwicklung etwas zurück. Eine wunderbare Maßnahme, die eigentlich gut wäre, wenn man sie bei allen Kindern durchführen könnte, bloß das ist nicht leistbar. Aber für Kinder unter 1500 Gramm ist das eine verbriefte Kassenleistung und alle diese Kinder haben das Recht auf dieses zweite Kinderarztsystem. Und oft kommt raus bei diesen Untersuchungen, die Kinder haben sich völlig normal entwickelt. Aber bei einigen Kindern merkt man, die haben sowas wie Teilleistungsschwächungen oder Schwächen oder sind etwas zurück, sodass man dann entsprechende Fördermaßnahmen beginnen kann.
Ich habe noch eine ganze Tafel Mails hier, aber wir haben auch noch einen Hörer, den ich gerne noch reinnehmen würde. Herr Benjamin Rhein?
Hallo.
Hallo, guten Tag, Sie haben angerufen.
Wir haben letztes Jahr im November ein Kind zur Welt bekommen, ein Extremfrühchen mit 330 Gramm. Aha. Es ist in der 24. Woche zur Welt gekommen und das Kind war von der Entwicklung ungefähr in der 20. Woche. Das Kind ist jetzt seit Mai diesen Jahres zu Hause. Bekommt viel Unterstützung, hat zurzeit noch immer Sauerstoff und Magensonde und das EKG daheim. Mhm. Mit halt Nachtbetreuung und ja, mit Physiotherapie und allem, was es halt gibt.
Das ist sicherlich eine ganz besonders schwierige Zeit für Sie und Ihre Frau.
Genau.
Partnerin. Mhm. Und wo bekommen Sie Unterstützung?
Unterstützung vom Kinderarzt, von der Nachsorge, was es gibt. Dann sind wir öfters noch im Klinikum, wo das Kind zur Welt kam. Ja.
Und wie geht es Ihrem Kind? Wie heißt es denn überhaupt?
Isabella.
Isabella, das ist aber ein sehr schöner Name, ja.
Danke. Soweit geht es ihr eigentlich gut. Sie lernt immer, jeden Tag kommt immer was Neues dazu oder so. Jetzt sind zum Beispiel, dass sie halt länger wach ist oder dass sie auch Laute von sich gibt. Und ja, nur mit dem Trinken ist es halt etwas schwieriger. Aber ja, wir werden von vielen Leuten durch die Zeit getragen, auch von unserer Gemeinde und es ist ein sehr großer Segen für uns.
Mhm. Herr Professor Bührer, das geht also auch, dass ein Kind, das noch beatmet wird, nach Hause entlassen wird?
Nicht wirklich beatmet, sondern das Kind hat wahrscheinlich noch eine Sauerstoffbrille, über die es weiterhin auch zu Hause verbesserte Luft bekommt.
Ja, genau.
Genau.
Das ist zwar noch ein ganz kleiner Prozentsatz, aber dieses kleine Tickchen, was sie halt braucht, das braucht sie halt noch, dass die Sättigung halt nicht so weit in den Keller halt dann runtergeht.
Mhm. Zu früh geboren, was nun? Das war unser Thema heute. Vielen Dank an Professor Bührer und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Fragen und Anregungen. Mein Name ist Christina Satori. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.